Herzlich willkommen zum Schwarzen Kanal, in dem Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich jede Woche in die politischen Abgründe blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Das Thema der Woche war die Wahl dreier Verfassungsrichter im Bundestag. Insgesamt gibt es ja 16 Stück, die immer auf 12 Jahre gewählt werden und von einzelnen Parteien vorgeschlagen. Und es gab ja schon im Vorfeld für die SPD-Kandidatin Frauke Brosius-Gersdorf.
Da musst du nochmal auf den
Zettel
gucken.
Da muss ich nochmal drauf schauen, ja. Da haben sich die Geister so irgendwie ein bisschen geschieden. Jetzt wird sie es nicht.
Ja gut, das ist jetzt eine Riesenblamage, würde ich sagen.
Also, aber für wen?
Also vor allen Dingen für die CDU, also klar für die SPD, die Frau ins Feld geführt hat, auch nicht ganz schön. Das ist mal eine Niederlage. Das zeigt jetzt, wie die Basis, also die Abgeordnetenbasis, über ihre Anführer denkt. Ja, nach dem Motto, all das könnt ihr mit uns nicht machen. Uns eine Frau vorsetzen, also gut, die ist links, die vielen Dingen links, die will das Grundgesetz gendern, okay. Die will Frauenquoten im Wahlrecht einführen.
Also, war für die Impfpflicht bei Corona.
Also sozusagen jede Box, jedes kleine Box, jedes kleine Feld, sozusagen, wenn du so einen Marker machen müsstest, zack, 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 zack. Aber das Ding, wo natürlich ganz viele gesagt haben, das schaffe ich nicht, das bringe ich nicht über mich, ist ihre Position zum gesunden Lebensschutz. Also sie ist eine radikale, aus meiner Sicht jedenfalls, relativ radikale Verfechterin einer sehr grundlegenden Reform des Paragraphen 218, die nicht nur
Schwangerschaftsabbruch.
Also nicht nur alles straffrei stellen will bis zur 14. Woche, sondern, das hat sie auch im Bundestag, sie war Mitglied einer Kommission, der Lisa-Paus-Kommission, also der Kommission der grünen Familienministerin zur Abschaffung dieses Paragraphen, die sogar so weit gehen würde, zu sagen, ja, also ab der 22. Woche, das ist ein Stadium, wo, wenn das Kind als Frühchen zur Welt kommt, es oft schon durchgebracht wird, also ab der 22. Woche sei das natürlich strafwürdig, aber es sei dem Staat freigestellt, ob er es verfolgen wolle oder nicht. Das ist eine Position, sollte ich mal sagen, die ist ganz weit außen. Und die auch übrigens ganz viele in der SPD nicht bereit waren, mutmaßlich mitzugehen.
Also es ist eine extreme Position, wobei man sagen muss, in England beispielsweise gilt die 24. Woche. Ja. Aber
wir sind nicht England.
Ja.
Wir haben einen Kompromiss gefunden damals. Oder das Bundesverfassungsgericht hat einen Kompromiss gefunden mit dem Paragraph 218, der das Land in dieser Frage, das Land, das auch sehr gespalten war, befriedet hat. Das ist mein Eindruck. Es gibt an den Rändern, politischen Rändern, nach wie vor Gruppierungen, die das ändern wollen, so oder so rum. Also dann gibt es natürlich auch diese radikaleren Lebensschützer, die sich dann immer vor die Pro-Familia-Praxen stellen mit dem großen Schild, ne, und sagen, also hier wird gemordet. So, die wollen gar keinen Schwangerschaftsabbruch möglich machen. Und es gibt diese Fraktion eben vor allen Dingen auf der Linken, so im grünen Umfeld, die sagen, wir wollen es ganz straffrei haben. Also wir wollen gar keine Erinnerung mehr daran haben, dass das irgendwie nicht okay ist. De facto ist es ja so, dass bis zur 12. Woche, bisschen auch darüber hinaus, du natürlich, ohne dass du irgendwelche Nachteile hast oder Schwierigkeiten hast, in Deutschland abtreiben kannst.
So. Naja, du wirst schon kriminalisiert, sonst würde es diese Diskussion über diesen Paragraphen nicht geben.
Von wem wirst du denn kriminalisiert?
Von der Gesellschaft. Sonst würden wir darüber doch gar nicht diskutieren.
Das ist so eine private Entscheidung. Die Gesellschaft steht doch nicht an der Tür und sagt, Caro, jetzt kriminalisieren wir dich.
Aber wozu brauche ich denn dann den Paragraphen? Der Paragraph insinuiert ja, dass man die bösen Frauen davor schützen muss, dass sie irgendwie Morde begehen. Ich glaube, dass sich keine Frau diese Entscheidung einfach macht.
Da steht, also du bist... Lustig. Jetzt entdeckst du dann die grüne Seite, entdecke ich.
Nee, meine grüne Seite ist nicht existent, aber das finde ich
Argumentation
schon schwierig.
Weder jemand spricht hier von Morden, noch dass ich
zwischen
das
Zwischen den Zeilen schwingt das doch mit.
Also zwischen meinen Zeilen springt das...
Vielleicht nicht zwischen deinen, aber in der Debatte.
Also ich spreche weder von Mord, noch dass sich das Frauen leicht machen. Es sind übrigens nicht nur Frauen betroffen. In der Regel entsteht übrigens auch ein Kind, ja. Also wenn wir von den seelischen Schmerzen reden, jetzt reden wir, okay.
Ja,
also
jetzt bin ich kurz irritiert
gewesen. Ich weiß nicht, was du so über Männer denkst, aber also wenn...
ich habe ein sehr gutes Bild über Männer.
Okay, also das könnte ja auch sein, auch dass der Kerl, der ja auch beteiligt war und dem die Frau gesagt hat übrigens, wir erwarten ein gemeinsames Kind, aber aus den und den Gründen will ich es nicht oder gemeinsam haben die möglicherweise entschieden, dass sie es nicht wollen, dass der sagt, ach komm, ja, Abtreibung, ich gehe jetzt mal ein Bier trinken. Also die mag es auch geben, aber ich kenne auch eine Reihe von Männern, die darunter auch sehr gelitten haben.
Bestimmt sogar.
Ich hoffe das jedenfalls. Dass die Kerle das genauso traurig und auch schmerzhaft empfinden, wenn man sagt, dass das Kind soll jetzt nicht zur Welt kommen. Ich bin für die Beibehaltung, weil ich es richtig finde, und zwar als mahnenden Zeigefinger an Männer und Frauen. Leute, wir erlauben das mit der Abtreibung, aber es ist nicht in Ordnung. Es ist nicht in Ordnung. Ein Lebewesen, und das ist leider ein Lebewesen. Das
sehe ich anders. Es ist 5 Zentimeter groß und wiegt 20 Gramm zu dem Stadium.
Ich habe ja relativ viele kleine Kinderlein. Ich war übrigens auch schon in dieser anderen Entscheidung involviert. Also wenn du dir anguckst, was so ausgebildet ist, auch in der 12., 13. Woche.
Ja.
Also es ist jedenfalls, es ist der mahnende Zeigefinger, Leute, verhütet richtig, bringt euch nicht in diese Lage. Wenn die Lage da ist, müssen wir halt damit umgehen. Das war der Kompromiss jedenfalls, den das Verfassungsgericht gefunden hat und der eine sehr hochschwappende politische Diskussion befriedet hat. Warum man das jetzt unbedingt aufmachen muss, vor allen Dingen mit einer Kandidatin, die, wie gesagt, Positionen einnimmt, die nochmal ja darüber hinausgehen, über die einfache Reform des Paragraph 218, also die auch darüber nachdenkt, was passiert eigentlich nach der 12. Woche, wollen wir das nicht auch irgendwie erlauben, die formuliert hat, glaube ich, also anzunehmen, die Annahme, dass Menschenwürde schon vor der Geburt beginne, sei ein biologistisch naturalistischer Fehlschluss, ja.
Sie sagte konkret, es gibt gute Gründe dafür, dass die Menschenwürdegarantie erst ab der Geburt gilt. Das ist zugegebenermaßen ein schwieriger Satz. Hat ihr jetzt auch den Kopf gekostet? Ich frage mich nur, warum legt sich die SPD mit diesem Vorschlag selbst ein Ei? Schadet der kompletten Koalition? Oder dachten die vielleicht, weil sie wirtschaftspolitisch eher konservativ angehaucht ist, zum Beispiel für ein höheres Renteneintrittsalter, sie tut der Union gefallen?
Ich glaube, das ist so eine Entscheidung, die zu erklären ist, weil das so ein kleiner Kreis von Leuten ist. Die Gedanken, die wir uns jetzt machen, steht das Rechtsempfinden, das diese Frau oder diese Kandidatin artikuliert, in Einklang mit dem Rechtsempfinden der Mehrheit der Bevölkerung? Mhm. Gar nicht stellen, sondern die gucken dann erstmal, die hat sich doch so hervorgetan, die hat ein gutes Netzwerk, der ist eine verlässliche Genossin, ihr Doktorvater ist SPD-Mitglied, die war in der Paus-Kommission, die Grünen mögen die auch, ja. Was sie sagt zum Gendern, finden wir alles Bombe. Im Prinzip ist sie dafür für Abtreibung. Also so eher, glaube ich, ein oberflächlicher Blick.
Aber ihr Doktorvater wurde auch abgelehnt übrigens einst als Verfassungsrichter.
Ja, aber auch nochmal ganz aus anderen Gründen. Lustigerweise wurde der abgelehnt, weil er sich irgendwie
für Stammzellenforschung eingesetzt
hat. Ja, und beim Folterverbot missverständlich geäußert hatte. Gab doch mal diese Diskussion von diesem einen, diesem einen Polizisten in Frankfurt, der doch Folter angedroht hatte einem Entführer, der ein Kind entführt hatte.
Ich weiß nicht mehr.
Wo sie davon ausging, das könnte noch leben und unbedingt wollte, dass der den Aufenthaltsort dieses Kindes verrät. In dieser Diskussion hatte der sich irgendwie dahingehend geäußert, dass man das so verstehen konnte. Also der Doktorvater dieser Kandidatin.
Horst Dreier
heißt er. In absoluten Ausnahmefällen könnte man und so weiter. Mhm. Das hatte ihn damals den Kopf gekostet. Ja, also was bleibt, ist maximale Beschädigung, würde ich von CDU, CSU. Es gab viele Leute im Vorfeld, die sich gefragt haben, wofür steht das C eigentlich noch? Also für Chaos, ja. Ja, so. Also eine Parteiführung, die offenbar vergessen hat, dass das C fürs Christliche steht. oder gar keine Vorstellung davon mehr hat, wie viele Leute in der Kirche sind. Es sind übrigens immer noch 40 Millionen. 20 Millionen bei den Katholiken, 20 Millionen bei den Protestanten. Und nicht alle von denen sind auf dem Käsmann-Kurs, beziehungsweise auf diesem Kurs Hauptsache in der Kirche sein, damit endlich das Tempolimit kommt. Es gibt noch Leute in der Kirche, die auch wenn auch aus sentimentalen Gründen oder ohne es genau sagen zu können, zum Beispiel beim Thema Lebensschutz, Beklemmungen haben, wenn jemand sich so frisch, fröhlich äußert wie Frau Brosius-Gersdorf. So, die Quittung haben sie jetzt bekommen bei der CDU und möglicherweise ging es ja auch darum, bei der CDU vor allen Dingen, mal den Kanzlerkandidaten, der ist ja gar nicht mehr Kandidat, ich denke immer noch, der ist Kandidat, also den Kanzler daran zu erinnern, was er als Kanzlerkandidat gesagt hat, nämlich links ist vorbei. Die meisten haben den Eindruck, nee, nicht links ist dich vorbei, links marschiert durch. Das ist ja das, was die Leute, gerade wenn sie bei der CDU sind, so kirre macht.
Wobei sie gerade irgendwie gefühlt so einen Nicht-Angriffspakt haben, ne? Weil jetzt, es gab ja auch die Geschichte um Jens Spahn und diese Maskengeschichte. Da fordern Grüne, Linke, Vollgas, den Untersuchungsausschuss und die SPD schweigt.
Ja, gut,
also
das
die
ist
haben
ja
da so einen Deal.
Das ist ja möglicherweise ein ganz schmutziger Deal im Hintergrund nach dem Motto, tu mir nicht weh, dann tun wir euch nicht weh. Also wir lassen euren Jens leben und fragen dich mal bei den Masken so genau.
Und ihr winkt die Frauke durch, hat nicht geklappt.
So auf dieser Ebene läuft das. Nur da haben sie halt die Rechnung ohne den Wirt gemacht, wie es so schön heißt, ne?
Das stimmt. Aber wir verlieren uns ein bisschen in dieser Diskussion. Dabei haben wir noch ganz andere Themen, die ebenfalls Aufregerpotenzial haben. Beispielsweise Bildungsministerin Karin Prien. Sie ist offen dafür, dass der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund an Grundschulen gedeckelt wird auf 30-40%. Dazu gibt es geteiltes Echo.
Einmal ist daran begrüßenswert, dass überhaupt mal auf das Problem hingewiesen wird, das wir in deutschen Schulen haben. Nämlich, dass zunehmend die Lehrer mit Klassen konfrontiert sind, wo die Mehrheit gar kein Deutsch mehr spricht. Und übrigens dann auch nicht, wenn der Übergang ins Gymnasium oder der Realschule oder Hauptschule ansteht, die Lage sehr viel besser geworden ist, weil sie einfach gar nicht hinterherkommen.
Ja.
So. Also es gibt natürlich eine starke Verbindung zwischen Migration oder Migrationshintergrund und Leistung in der Schule. Beziehungsweise da, wo der Migrantenanteil sehr hoch ist, sind die Erfolge und die Bildungserfolge sehr bescheiden.
Ja.
Das sehen wir jetzt auch ja die ganze Zeit in diesen PISA-Tests. Mhm. Also Deutschland lag da mal relativ weit oben und wir fallen, ich glaube, die werden alle 3-4 Jahre erhoben, jedes Mal brutal weiter nach unten. Und zwar ganz stark korreliert mit einem steigenden Anteil von Kindern aus Migrationsfamilien. Und wir reden hier auch übrigens nicht von der vietnamesischen Familie oder der chinesischen Familie oder der polnischen Familie. Nee. Wir sprechen im Wesentlichen von Familien mit entweder türkischem oder arabischem Hintergrund.
Ich finde das auch ganz wichtig zu differenzieren, ja.
So.
Das hat sie nicht.
Das hat Frau, darauf hat Frau Prien jetzt hingewiesen. Der Vorschlag allerdings an sich, also wir deckeln jetzt den Migrationsanteil. Gut, sie hat, glaube ich, nicht hinterher gesagt, wie sie das praktisch lösen will. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil letztlich die einzige Lösung bestände ja dann darin, dass du den Eltern nicht mehr frei gibst, auf welche Schule sie ihr Kind schicken, sondern dass die gewissermaßen staatlich verteilt werden. Das hat auch einen Vorteil, den sehe ich schon. Also das heißt, die ganzen Eltern, die in Berlin-Mitte sitzen und in Berlin-Kreuzberg und Berlin-Friedrichshain, ja, die alle brav und grün wählen und immer ihre Kinder natürlich dann, wenn es zum Schuleintritt kommt, ins Taxi setzen, besondere Fahrgemeinschaften bilden, um sie ganz, ganz, ganz weit weg aus den Brennpunktschulen nach Berlin-Westend zu schaffen. Die hätten keinen Ausweg mehr, ja? Denn die werden sozusagen mit ihrer Wahlentscheidung und den Folgen dieser Wahlentscheidung zum ersten Mal konfrontiert. Das würde ich natürlich begrüßen, ja? So, das heißt, dann sitzen nämlich Luisa und das Jonaschen, ja, aus dem knallgrünen Haushalt plötzlich neben Mohammed, ja, und Ferda, was ja die Eltern um Gottes Willen vermeiden wollen. Das ist ja das Lustige daran. Also das steht ja immer sozusagen die eigene Privatentscheidung im harten Kontrast ja, zum politischen Programm. Also die säßen plötzlich nebeneinander und da würde ich sagen, liebe Grüne, dann könnt ihr mir ja mal vorexerzieren, wie Integration läuft sozusagen am eigenen Kind ja, oder in der eigenen Klasse. So, das wäre Das wäre der Ausblick, also das, was ich daran positiv sehe, aber dazu wird es natürlich nicht kommen.
Nee, das ist auch nicht realistisch. Also A, willst du doch keinem Kind zumuten, dass es plötzlich eine Stunde Schulweg hat, obwohl die nächste Schule 10 Minuten zu Fuß um die Ecke wäre. Ich fand aber noch spannender, was der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes gesagt hat, Stefan Düll, der ist selbst aus Augsburg und er sagte, in Augsburg alleine sind schon die Hälfte der Menschen mit Migrationshintergrund. Er hat jetzt zwar nicht differenziert, woher die kommen und er sagte, wo sollen denn die Kinder für die Durchmischung kommen? Es gibt gar nicht so viele Nicht-Migrationskinder. Also diese Durchmischung sei gar nicht realistisch und in Städten wie Gelsenkirchen, Berlin oder so ist es ja noch schwieriger, das dann zu finden.
Ja also gut, nee. Also in Berlin wäre es ganz einfach. Da würdest du einfach dafür sorgen, dass die ganzen grünen Eltern, die ihre Kinder, wie gesagt, an die Außenorte bringen, nach Westend oder nach Brandenburg oder nach Potsdam, ja, die haben dann übrigens eine Stunde Fahrweg, dann in die nächste Sprengelschule gehen müssten. Also das Problem wäre relativ einfach gelöst. Aber wie gesagt, das ist ja ein Modell, wie es am Ende die Amerikaner gemacht haben, als die Rassentrennung in den Schulen aufgehoben haben in den 60er, 70er Jahren. Ja. Da haben sie ja dann die Kinder in der Tat in Busse gesetzt und haben dafür gesorgt, dass also schwarze Kinder in weiße Klassen geschickt wurden.
Aber für die Integration ist das ja nicht schlecht. Also ich finde, so auf den ersten Blick hört sich das nicht schlecht an.
Ja, es ist, wie gesagt, das Motiv, ja, ist begrüßenswert. Ich glaube, in der Praxis, deswegen hat sie ja auch nicht gesagt, wie sie es hinkriegen will.
Sie würde es ja auch nicht entscheiden. Bildung ist ja Ländersache.
Das kommt auch noch dazu.
Also sie hat ja da gar keinen Auftrag im Grunde. Ich fand nur wieder diese Aufregung so, ja, unmöglich, weil gleich wieder von der Integrationsbeauftragten von der SPD gleich wieder kam, wir brauchen keine Migrantenquote in der Grundschule. Wenigstens hat sie ja mal eine Idee. Wieso kann man da nicht ohne Schaum vom Mund drüber sprechen? Auf der anderen Seite muss man sich vielleicht überlegen, ob nicht das Schulsystem mittlerweile nicht mehr zeitgemäß ist, weil spätestens bei den weiterführenden Schulen, Hauptrealschule, Gymnasium, hast du ja sowieso wieder diese Ghettoisierung, weil in den Gymnasien sitzen nach wie vor bildungsnahe deutschsprachige Kinder, hauptsächlich. Zeigt dir jede Statistik.
Ja, also was wir im Augenblick erleben, ist eine komplette Überforderung natürlich der Grundstruktur.
Ja.
Wenn da eben es Klassen gibt mit 98% Migrationshintergrund und dann im Zweifel noch aus 20, 30 Nationen, das macht sich dann immer ganz schön für das Schulbild, ja. Das ist ja der Traum, wenn du so willst, jedes Vielfaltsapostels. Nur woher sollen denn die Kinder also basale Fähigkeiten dann lernen, wie eben Deutsch oder Mathe? Und das sieht man dann ja auch bei den Zeugnissen in der 4. oder 6. Klasse. Ab und zu dringt diese Wirklichkeit oder diese Realität mal nach oben, wenn dann irgendeine arme Grundschullehrerin bei Markus Lanz sitzt und berichtet aus der Bildungswirklichkeit und alle fallen dann so die Ohren ab. Ach, so sieht das aus, ja. Also die Perspektive für ein Land wie unseres, von dem es ja immer heißt, wir hätten keine natürlichen Rohstoffe, sondern die Rohstoffe säßen hier zwischen den Ohren, ja, der ist natürlich ganz, 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 ganz düster. Weil wenn du Kinder, und das wissen wir ja heute, ich glaube in der 5. Klasse oder 6. Klasse waren die letzten Tests so, dass die Hälfte der Kinder keinen geraden Satz bilden konnte und einfachste Mathematikaufgaben nicht lösen, waren auch 2/3 nicht in der Lage. Das ist natürlich desaströs. Und wie gelangt bislang die Antwort? Wegschauen und beten, ja. Wird sich schon irgendwie lösen das Problem, beziehungsweise so typische sozialdemokratische Antwort, wir brauchen mehr Gesamtschulen, ja. Also irgendwie Kinder, noch mehr Kinder zusammen und dann läuft die Stoße schon. Nein, läuft sie natürlich nicht und wir sehen ja auch im Augenblick eine Ausweichbewegung. Also alle, die sich das leisten können, geben ihr Kind entweder, wie gesagt, da in Berlin auf staatliche Schulen, die in ganz bürgerlichen, rein weißen Vierteln, um es mal so zu sagen, sitzen wie Berlin-Westend. Oder, was boomt, die Privatschule.
Aber es sind nur 12% der Schulen sind Privatschulen. Also es ist immer noch wenig im Vergleich.
Ja, aber die haben alle total, also es gibt ja die drei Möglichkeiten. Entweder konfessionell.
Ja.
Dann so dieses Montessori Waldorf, ne? Das ist auch übrigens privat, kostet alles Schulgeld.
Du bist also auch
und,
so jemand, ja?
Ja, eines der Kinder auf der Montessori. Und dann hast du noch die rein private, das heißt, die sozusagen so ein Business Case entwickelt hat, wie Fromms und so weiter, daraus. Also die haben alle, die sind alle dicht, haben alle Wartelisten bis da hinaus.
Weil die auch kleinere Klassen haben natürlich, ne? Muss man schon auch fairerweise sagen.
Ja, und weil du eben weißt, wenn du auf Mohammed und Ferda dort triffst, dann sind das Mohammed und Ferda, deren Eltern auch die Süddeutsche lesen und auch den Spiegel abonniert haben und den Fokus, ja. Das heißt, die natürlich genau auf dem gleichen Niveau sind wie alle anderen Kinder auch.
Mhm.
So, und was übrigens auch boomt, hat mir meine Schwiegermutter gerade erzählt, Riesenran auf Schulen oder Gymnasien, die Latein anbieten.
Humanistische.
Aber Latein, also eher tote Sprache. Ich habe noch großes Latinum gehabt.
Ich auch.
Ich kann sich auch fragen, Latein, warum boomt die Lateinschule so sehr? Weil, und zwar deutschlandweit. Weil jetzt die Eltern plötzlich alle entdeckt haben, oh, das ist doch unheimlich gut so für die Gehirnstruktur. Ja.
Du und lernst jede romanische Sprache so danach.
Genau so. Nee,
doch.
Weil Latein natürlich der Marker ist, dass auch hier du nur auf Kinder triffst aus Haushalten, wo die Eltern hinterher sind, dass das Kinder was, dass das Kind was lernt.
Ich finde, man muss nur, das hat Karin Prien auch gesagt, muss man fairerweise erwähnen, das hat nicht immer nur was mit Migrationshintergrund zu tun. Es gibt genug deutsche Familien, wo auch die Kinder nicht wirklich der deutschen Sprache mächtig sind, wenn sie in die Schule kommen. In Bayern gibt es deswegen seit diesem Jahr verbindliche Sprachtests in der Vorschule mit 4,5. Und wenn man da durchfällt, dann bekommt man Sprachkurse. Und ich finde, wenn man das bundesweit einsetzen könnte, das wäre wahrscheinlich, würde das Ganze eher beheben, das Problem, als irgendwelche Quoten.
Ich glaube, das ist der einzige Weg. Ich glaube, der einzige Weg führt darum, dass du die Schulämter und die Sozialämter in Marsch setzt, jetzt verpflichtend Sprachtests zu machen ab einem bestimmten Alter, eben Kindergartenalter. Und diejenigen, die dort rausfallen und es nicht hinkriegen, werden sozusagen zwangsweise beschult, beziehungsweise vorbeschult. Anders wirst du das Problem nicht lösen. Setzt natürlich voraus, dass wir in diesen, wie gesagt, Milliardenetats, die wir haben, ein bisschen Geld loseisen für dieses Problem und vielleicht weniger für Rentner.
Oh.
Also die Lieblingsgruppe von CDU, CSU und SPD.
Das würde ich sehr unterschreiben. Ja? Hm? Da gibt es übrigens in Bayern auch was Tolles. Da gibt es nämlich ein klar definiertes Berufsbild des Förderlehrers. Das gibt es nur in Bayern. Das ist eine 3-jährige Ausbildung. Die gehen dann in die Klassen rein und dann wird differenziert. Also entweder nehmen die besonders Starken, die besonders Schwachen. Und in den Klassen, in denen Förderlehrer eingesetzt werden, siehst du auch diese Probleme nicht so.
Aber ich vermute, es wird so sein, wie es immer ist. Augen zu und durch, beziehungsweise man sitzt dann bei in irgendwelchen Talkshows und hält große Fensterreden, also in dem Fall eben für die integrative Gesamtschule das ganze Bildungssystem geht sozusagen weiter den Bach runter.
Wir haben noch ein Thema.
Noch eins?
Ich drücke mich ein bisschen drum, denn es ist ganz dünnes Eis. Oh. Wenn wir uns jetzt verquatschen, rums, kostet das 10.000 Flocken. Deswegen überlasse ich dir den Einstieg.
Ja, das ist auch. Also es gibt ja so Hinterlassenschaften von Rot-Grün. Eines ist ja das sogenannte Selbstbestimmungsgesetz. Hm. Also waren die wahnsinnig stolz darauf. Ne?
Ja.
Also jeder geht jetzt zum Einwohnermeldeamt.
Und sagt, ich bin Hund.
Nee, der sagt, das war jetzt sehr transfeindlich. Ja?
Entschuldigung.
Der sagt jetzt, also ich bin bislang als Jan Fleischauer durchs Leben gegangen und jetzt habe ich beschlossen, also das ist nicht mehr passend. Ich fühle mich so inzwischen seit längerem als Transfrau, jetzt heiße ich Janine. Und dann wird alles umgeschrieben und dann bist du eben im Pass auch und allen möglichen Dokumenten Janine Fleischauer.
Ohne psychiatrisches Gutachten?
Ohne jede Art von Gutachten oder irgendeinen, der noch drauf guckt. Das war ja sozusagen der Clou daran, dass alles sozusagen das nicht irgendwie objektiviert wird, sondern dass es eben rein ins in die Selbstdefinition beziehungsweise das Empfinden des Antragstellers gestellt wird, welchem Geschlecht er sich jetzt zugehörig fühlt. Es gab immer Leute, die gesagt haben, also wenn ihr es so einfach macht, da wird es auch ein paar geben, von denen ihr nicht wollt, dass sie von dem Gesetz Gebrauch machen. Also zum Beispiel das Bundeskriminalamt, die dann sagten, also das macht die Strafverfolgung auch nicht einfacher, wenn die Leute plötzlich einmal im Jahr ihren Namen ändern können oder ihr Geschlecht. Es gab dann auch Frauenverbände, also eher die klassischen, die gesagt haben, das haben wir ja jetzt auch zum Teil diskutiert. Also wenn dann plötzlich der Kerl, der sagt, aber ich bin jetzt eine Frau an, in der Frauensauna auftaucht oder in sogenannten geschützten Orten.
Uncool.
Auch uncool.
Absolut.
Und jetzt kommt's, und deswegen reden wir darüber, gibt es jetzt den Fall von Marla, Svenja, Liebig.
Mhm.
So, und jetzt du hast darauf hingewiesen, kommen wir auf ganz dünnes Eis, denn ich weiß gar nicht, ob man das nach dem neuen Gesetz sagen darf. Da gibt es ja auch noch, das kam ja auch dazu, ja noch so eine Sonderbestimmung, dass jemand, der den alten Namen nennt, beziehungsweise darauf hinweist, dass die Person, die heute sich als Frau definiert, mal als Mann durchs Leben gegangen ist.
Das Beleidigung.
Dass das schwere Strafen nach sich zieht, laut bis zu 10.000 Euro. Das heißt, wie sagen wir es denn jetzt am besten, dass Marla Svenja Liebig
ist jetzt eine Frau,
ein Vorleben hatte als
Mann. Ich traue mich. Also Sven Liebig hat im November 24 seinen Namen offiziell umgeändert in Marla Svenja. Das Geschlecht ist weiblich. Biologisch hat sie aber immer noch alle Geschlechtsmerkmale eines Mannes. So. Und jetzt verklagt sie jeden, der noch Sven sagt. Und jetzt wird es aber noch absurder, denn...
Nee, jetzt kommt der, du hast ja eigentlich die Pointe noch gar nicht genannt. Was über das Vorleben von Marla Svenja Liebig?
Sie, respektive er damals, ist ja verurteilter Rechtsextremist.
Genau.
Muss 1,5 Jahre in den Knast.
Ja.
Und jetzt wird diskutiert, in den Frauenknast oder in den Männerknast? Das finde ich tatsächlich witzig.
Das ist nicht witzig, das ist das Recht. Also wenn Marla Svenja sagt, was sie sagt, ich bin jetzt eine Frau, dann ist es relativ schwer zu begründen für die Justizbehörden zu sagen, also stecken wir dich aber in einen Männerknast.
Aber sie sagen, das ist eine Einzelfallentscheidung, weil nicht glaubt.
Ja, ja, aber das ist echt, also das ist dünnes Eis, weil wie gesagt, jede Frau, die jetzt anruft, anklopft, entweder im Frauenclub oder in der Sauna oder im Frauenfitnesscenter und sagt, aber hier in meinem Pass steht, ich bin eine Frau.
Ja, klar.
Da kannst du nicht die Tür verweigern. Ich meine, da hat ja die Antidiskriminierungsstelle von unserer Freundin Ferda Attermann schon im Vorwege gesagt, also das wäre schwerste Diskriminierung einer Frau, die jetzt sagt, dass sie Frau sei, zu erklären, nee, aber das ist so richtig Frau, das glauben wir nicht, ja, zeig doch mal, beziehungsweise für dich nicht hier geschlossene Gesellschaft. Also das heißt, jeder, der das macht, hat alle Antidiskriminierungsstellen des Landes an den Fersen. Und dann willst du ausgerechnet jetzt die arme Marla Svenja Liebig zu diesen ganzen brutalen Knackis ja ins Männergefängnis in Bautzen oder wo auch immer stecken? Nein, das kann ja wohl
also
nicht der Fall sein.
Zur Relativierung, die arme Marla Svenja Liebig, oh Gott, ich werde mich noch irgendwann versprechen, ist deswegen zu 1,5 Jahren verknackt worden wegen Volksverhetzung, weil sie unter anderem Baseballschläger vertickt hat als Abschiebehilfe.
Ja.
Also, das ist jetzt keine harmlose Person, über die wir uns lustig machen. Im Prinzip sagen die Behörden, wir nehmen sie nicht ernst, denn sie hat sich im Vorfeld ja immer negativ über Transmenschen geäußert. Man nimmt ihr das Ganze nicht ab, aber im Prinzip wird dieses ganze Selbstbestimmungsgesetz jetzt ad absurdum geführt. Das ist vielleicht das Gute daran, dass es dann danach nicht mehr gibt, oder?
Ich meine, diese Nummer mit Marla Svenja läuft jetzt, glaube ich, seit einem Dreivierteljahr. Ich habe mir mal den Insta-Account angeguckt, beziehungsweise den Account auf Twitter. Die zieht das auch eisenhart durch. Mhm. Also, jetzt
nur der Bart ist noch da.
Ja, aber jetzt ist ja auch am Gericht aufgelaufen mit so einem großen Strohhut und Fingernägeln lackiert und Lippenstift und solchen, also Eyelashes und so, ne? Auch auf dem, also auf allen ihren Äußerungen jetzt, ich bin eine Frau, ich habe mich immer schon so gefühlt, ich habe mich jetzt getraut, das Coming Out. Das ist echt schwer zu sagen, nee. Also bei dir glauben wir es nicht, ja? Alle anderen, absolut, natürlich sofort. Und das ist also, wenn du das in Zweifel ziehst, das ist endangering trans life, so läuft das ja sofort, ne? Aber bei dir, weil du diesen rechtsradikalen Hintergrund hast, das kann nur Show und Mache sein.
Ja.
Und das geht ja jetzt weiter. Also, wie gesagt, werden jetzt alle anwaltliche Schreiben von ihr, die, wie wir jetzt hier gerade auf den alten Namen hingewiesen haben. Bin mal gespannt. Das heißt ja Deadnaming, auch was ganz Schlimmes. Und zwar in so Massenverfahren, also ceterum censeo jedenfalls. Es zeigt das, was man immer dachte, dass das ein bisschen mit sehr heißer Nadel gestrickt ist, dieses Gesetz. Ja? So im, im ideologischen Überschwang eingetreten. Wie muss man ja sagen, bei einer Reihe von Gesetzen der rot-grünen Zeit. Ne?
Ja, ja. Ich habe schon überlegt, ob ich morgen statt Caro dann Karl sein soll.
Ja, da muss man aber nicht.
Dann ist von jetzt auf gleich diese Gender Pay Gap weg.
Ja, also ja, deswegen ist natürlich auch dieses ganze Frauendings, auch Frauenquotending. Also ich meine, das ist ja ganz schön, wenn Frau Borosius Gerstorf jetzt meint, also Frauenquoten einführen zu müssen im Wahlrecht. Nur das ist natürlich auch so aus einer Zeit, über die Zeit hinweggegangen ist,
ja, klar,
als es eben noch Frauenquoten gab. Also letztlich auch die Frauenquote macht gar keinen Sinn mehr.
Nein, du brauchst sie auch nicht.
Wenn, ja gut, das ist jetzt nochmal anders, ob man sie braucht, aber wenn man einmal entschieden hat, sie zu wollen, wird es natürlich ganz schwer, die Frauenquote noch durchzuhalten, wenn eben mit Macht jetzt das dritte Geschlecht nach vorne drängt, ja, und sagt, wo sind wir eigentlich, beziehungsweise jedem Mann es offen steht, per Selbstdefinition zu sagen und möglicherweise ja auch nur, um auf das Ticket zu kommen, als Betriebsrat oder was auch immer gerade.
Ja, ja.
Nee, also ich jetzt für diese Wahl fühle ich mich als Frau, ja. Und weil ja in der Logik auch niemand aufstehen kann und sagen, nee, dir glauben wir nicht, das ist nur strategisch, ja.
Kannst du ja nicht.
Die Tür ist wie bei Maler Svenja verschlossen.
Das stimmt. Wer ist dein Gewinner der Woche? Wir müssen ein bisschen zügig zum Ende kommen.
Jürgen Drews ist mein Gewinner der Woche. Jürgen Drews hat irgendeinen bayerischen Verdienstorden bekommen?
Ja, von Markus Söder. Der König von Mallorca wurde ausgezeichnet vom König von Bayern.
Und bei der Gelegenheit, weil wir darüber gesprochen haben, habe ich gesagt, Mensch, Jürgen Drews, wie alt ist denn der eigentlich? Da bin ich ins Netz gegangen, habe mal gegoogelt. Guck, sehe den Typ. Sieht eigentlich so aus wie immer.
65.
Ja. 80 Jahre.
What? Nee, 80 Jahre. Komm.
Und ich empfehle jetzt allen, Leute, googelt mal, guckt euch mal Jürgen Drews an. So kann man mit 80 aussehen. Ich weiß nicht, welche Wundertinkturen er nimmt. Oder vielleicht ist es nur die marokkanische oder
mallorquinische
Sonne. I don't know, aber jedenfalls das allein das Aussehen qualifiziert ihn eindeutig zum Gewinner der Woche.
Für was wurde der eigentlich ausgezeichnet? Fürs Bett im Kornfeld oder?
Das weiß ich gar nicht. Völkerverständigung?
Bestimmt irgendwas Soziales.
Ja, ich glaube. Aber
stimmt. Der hat bestimmt irgendeine Stiftung. Aber also 80, das kann ich gar nicht glauben.
Ja.
Respekt. Ja, ja, gut. Absolut verdienter Gewinner. Wer ist der Verlierer?
Unsere Verteidigungsministerin, ehemalige, muss man sagen, Christine Lambrecht.
Die hat ein Dauerabo da drauf.
Ja, ich meine, das ist natürlich. Sie hat jetzt ein Buch geschrieben.
Oh Gott.
Auf Stöckelschuhen durch Absurdistan. Er ist jetzt rausgekommen. Auch über Amazon erwerblich, ja, 19,15 Euro habe ich gesehen, aber das ist ein bisschen traurig. Selbstverlag. Also Selbstverlag ist ja Selbstverlag ist natürlich immer.
Es,
ja, das ist natürlich, es wollte keiner verlegen. Und das ist natürlich schon so, das ist so die Losernummer des Buchgeschäfts, Selbstverlag.
Wirst du es lesen?
Ich habe dankenswerterweise bei meinem ehemaligen Kollegen Stefan Kuzmani, so kam ich überhaupt drauf, heute, der hat so eine Kurzrezension auf Spiegel Online, der hat sich's besorgt natürlich, der Schuft, um sich lustig zu machen, wie das solche Bücher so sind, sie hat alles toll gemacht, die bösen Medien haben böse über sie geschrieben, ja, wir erinnern uns, Christine Lambrecht, das war doch diejenige, die irgendwie immer mit dem, die Flugbereitschaft mit ihrem Sohn weitlich genutzt hat, ne?
Genau.
Und dann, glaube in der Silvesternacht, kurz nach dem Angriffskrieg auf die Ukraine, so ein Video gepostet hatte. Hinten sieht man so Böller, ne? Und so, sie steht vorne und sagt, ja, also sie verdankt dem Ukraine-Krieg so viel, sie hat so viele interessante Menschen in der Ukraine kennengelernt. So, da ist selbst dem Olaf Scholz, der hat selbst die Olaf Scholz irgendwann die Reißleine gezogen und hat gesagt, also das, die ist so eine Blamage für die Gesamtregierung, die ist so ein Senkblei, die müssen wir jetzt ihres Postens entheben und das ist dann ja auch geschehen.
Vielleicht war ja alles anders, wir werden es in dem Buch lesen.
Ja, wir werden es.
Oder auch nicht.
Ja. Ne? Ja, das ist ja der Regel so, dass diese Bücher so ausfallen, dass es eben nicht alles anders war, sondern dass sie immer auf der richtigen Seite stand. Also das ist sozusagen jetzt die Merkel-Biografie in kurz. Ne? Also immerhin, das ist der große Vorteil, das sind nicht 800, 900 Seiten wie bei Angela Merkel, die ja basically auch immer die gleiche Botschaft nur hatte. Nämlich alles richtig gemacht, alles vorweggesehen und überhaupt die größte gewesen, sondern die beschränkt sich damit 155 Seiten. Immerhin.
Immerhin. Wir beschränken uns damit jetzt auch auf den heutigen Tag unserer heutigen Folge. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Immer donnerstags bei Focus Plus und ab sonntags dann überall, wo es Podcasts gibt und auf dem YouTube-Kanal von Focus Online. Bis dann. Tschüss.